Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein. Virtuell an meiner Seite ist heute Björn Becher. Hallo Björn.
Ja, hallo Sebastian und hallo alle da draußen.
Und wir haben heute einen sehr, sehr besonderen Podcast, denn wir gehen einer Filmstarts-Legende eigentlich auf den Grund. Und zwar, wir reden heute über Jack und Jill, den berühmt-berüchtigten Adam Sandler-Film. Und um es mal ein bisschen in Perspektive zu rücken, habe ich mal rausgesucht, wie so im großen, weiten Internet die Bewertungen sind. Also, auf IMDb hat Jack und Jill 3,3 von 10 Wert, also eine 3,3 von 10 Wertung von insgesamt fast 80.000 abgegebenen Reviews. Metacritic, auch so eine Sammelseite für Kritiken zu Filmen, gibt einen Metascore von 23 von 100. Auf Rotten Tomatoes haben wir von den Kritikern 3% nur Zustimmung und von den Zuschauern 36%. Dann habe ich mal bei unseren Kollegen von Moviepilot vorbeigeschaut. Da gibt die Community insgesamt auch nur 3,3 von 10 Sternen für Jack und Jill. Dann sind wir bei Filmstarts angekommen. Wenn man bei Filmstarts Jack und Jill eingibt, dann steht bei Pressekritiken 1,5 Sterne, Userwertung 1,9 Sterne, Filmstartswertung 4 Sterne. So, und der Mann, der diese 4 Sterne gegeben hat, den hört ihr heute bei mir als Gast. Das ist nämlich der gute Björn. Und Björn, ich weiß ja, wir haben ja leider im Augenblick auf Filmstarts keine Kommentarmöglichkeiten, aber das gab es ja früher immer sehr, dass halt Leute kommentieren konnten. Und ich kann mich zum Beispiel immer wieder daran erinnern, dass halt diese 4-Sterne-Wertung für Jack und Jill halt immer wieder aufgekommen ist. Zum Beispiel, also die Filmstarts-Kritik zum Beispiel zu Joker, dem Film mit Joaquin Phoenix, sind ja nur 2 von 5 Sternen. Und dann war immer so, oh, wie könnte ich dem Joker 2 von 5 geben, aber Jack und Jill 4 von 5. Björn, wie bist du bislang immer so damit umgegangen, dass die Leute dir das nach wie vor immer so ein bisschen vorwerfen, dass du einem, der als allgemein einer der schlechtesten Filme aller Zeiten bezeichneten Film, tatsächlich so eine gute Wertung gibst?
Ja, also ich habe mich damit arrangiert, beziehungsweise, nee, nicht mal arrangiert, ich nehme das auch ein bisschen mit Humor. Stehe ich zu der Wertung, ich finde den Film, ich habe ihn jetzt auch gerade vor dem Podcast wieder geschaut, also vorgestern, und war wieder begeistert und habe den sicher auch schon ein Dutzend Mal gesehen mittlerweile und bin jedes Mal angetan und liege vor Lachen auf dem Boden. Und zum anderen ist es natürlich auch, und so habe ich auch viele Kommentare verstanden, dann durchaus ein spaßiges Scharmützel, weil im Endeffekt kannst du ja, wenn du den Joker ansprichst, du bist ja Jack and Chill nicht mit dem Joker vergleichen, klar, weil dann bist du auch, allgemein ist immer dieses Wertungsvergleiche sowieso relativ problematisch, weil wir haben 10 Wertungsstufen. Und wenn du da anfängst, Filme miteinander zu vergleichen, kommst du relativ schnell an das Ding, dass deine 10 Wertungsstufen nicht mehr ausreichen, weil halt, ja, dann kannst du ja keine 10 Wertung vergeben. Und deswegen, ich habe das dann immer ganz humorvoll, und ich glaube auch sehr viele Leute, die das geschrieben haben, haben das auch dann sehr humorvoll einfach genommen. Und ich habe auch sehr oft im persönlichen Gespräch das Feedback bekommen. Ich sehe es nicht so, aber wenn ihr davon so begeistert seid, dann ja, macht doch.
Ja, das ist letztendlich, glaube ich, auch das, was man immer nicht vergessen darf. Es ist halt deine Meinung, ne? Und es ist natürlich, jeder kann diesen Film, kann ihn sich anschauen. Es gibt ihn im Augenblick auf Netflix. Da habe ich ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Und da schaut man sich den an und dann bildet man sich selber seine Meinung. Deine 4 von 5 ist halt ein Richtwert und ich habe ja jetzt gerade ganz viele andere Richtwerte vorgelesen. Was ich übrigens noch sehr schön finde, bevor wir über den Film selber sprechen, ist, dass der Film ja auch noch einen zusätzlichen Rekord bei der Goldenen Himbeere 2012 gebrochen hat. Die Goldene Himbeere, wer es nicht so ganz weiß, ist ja quasi der Anti-Oscar, womit so die schlechtesten Filme, die schlechtesten Schauspieler, die schlechtesten Regisseure ausgezeichnet werden. Und es gibt 10 Kategorien. Jack und Jill ist 12-mal nominiert gewesen. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Und Jack und Jill hat tatsächlich auch in allen Kategorien, die es dann gab, irgendwie gewonnen.
Ja, wobei unter Eizhaken, es war natürlich dann auch wieder so ein bisschen ein Running Gag, weil sie zum Beispiel Jack and Jill auch als bestes Remake Rip-Off ausgezeichnet haben, weil sie behauptet haben, es wäre ein Remake von einem Ed Wood-Film, der damals schon als schlechtester Film aller Zeiten gilt, was halt überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das war halt einfach irgendwie scheiße. Wir müssen Jack and Jill diesen Rekord bescheren, dass er in allen Kategorien gewinnt. Also erfinden wir jetzt noch irgendwie, dass er das wäre, dass er da irgendwie ein Remake-Rip-Off eines Ed Wood-Films wäre, was er halt nicht ist.
Genau. Ich habe auch mal, ich hab vor kurzem erst diesen Ed Wood-Film von Tim Burton gesehen mit Johnny Depp in der Hauptrolle und Ed Wood gilt ja auch mit, vor allem, glaube ich, mit seinem Film Plan 9 from Outer Space so als so einer der schlechtesten Regisseure und Plan 9 from Outer Space so als auch einer der schlechtesten Filme überhaupt. Und der hat 1953 einen Film namens Glenn und Glenda gemacht, wo es eigentlich darum geht, dass ein Mann anfängt, sich mehr und mehr in Frauenkleidern anzuziehen und was auch so ein bisschen tatsächlich ja auch die Geschichte von Ed Wood selbst widerspiegelt. Das sieht man sehr schön in dem Tim Burton-Film mit Johnny Depp, den ich wirklich empfehlen kann, der wirklich sehr unterhaltsam ist, dass halt Ed Wood selber halt auch so ein sogenannter Crossdresser gewesen ist. Und ja, aber das ist tatsächlich auch was, wo ich mich auch gefragt habe, als ich das in dieser Liste gesehen habe, warum? Also nur, weil Adam Sandler quasi auch eine weibliche Figur spielt, ist ein bisschen albern. Aber okay, ja, ich gebe dir da recht. Ich glaube, man wollte einfach diesen großen Rekord für Jack and Jill da irgendwie mit reinknallen. Genau. Dann gehen wir doch jetzt mal auf Jack and Jill ein. Björn, vielleicht erzählst du den Leuten mal kurz, worum es eigentlich geht in dem Film.
Ja, genau. Bevor ich allen erzähle, warum der Film so toll ist, gibt's erstmal, worum es geht. Also es gibt Adam Sandler spielt einen Werbemanager namens Jack, der seine eigene Firma hat, tolle Familie, mit Katie Holmes als Frau, zwei Kinder und das wunderbare Leben in Los Angeles genießt. Aber einmal im Jahr kommt halt seine nervige Zwillingsschwester Jill zu Besuch, zu Thanksgiving. Und die wird auch gespielt von Adam Sandler. Und es ist halt wieder soweit. Und Jack ist gleich relativ schnell genervt, froh, wenn Jill nach wenigen Tagen wieder abreist. Aber weil Jack für seinen Werbedeal für einen neuen Dunkin' Donuts ranziehen muss und die wollen unbedingt Al Pacino als Werbegesicht, der keinen Bock hat. Und dann kriegt er zufällig, passiert es, dass Al Pacino sich in Jill verliebt oder über Hals, über Beine, also völlig hin und weg ist von ihr. Und dann sieht Jack plötzlich die Chance, oh ja, wenn ich Jill da an Al Pacino ranbringe, dann macht der für mich den Werbedeal. Und das ist dann so mal ein bisschen grob die Story zusammengefasst. Sebastian muss schon lachen, es ist schon...
Ja, aber das Schlimme ist, aus den falschen Gründen, weil ich über diese Absurdität einfach so lachen muss. Und damit die Katze jetzt mal gleich aus dem Sack ist, ich fand den Film auch furchtbar. Also ich gestehe ein, dass ich so vielleicht 2-3 Mal gelacht habe, vor allen Dingen, wenn es halt so in die Slapstick-Richtung geht. Da fand ich schon, sowas mag ich einfach auch gerne so, wenn, keine Ahnung, Leute irgendwas in die Fresse bekommen, ist es irgendwo auch ein bisschen lustig. Ansonsten fand ich es schon sehr schwierig, also auch anstrengend mit diesem Film irgendwie anzugucken. Und das fängt für mich zum einen tatsächlich damit an, dass halt Adam Sandler in dieser merkwürdigen Doppelrolle zu sehen ist, weil Als Jack fand ich ihn irgendwo, war wirklich noch greifbar für mich, so als Jill, die ja dann wirklich so, ist er mir einfach zu überspitzt, so in vielen Sachen, so auch dieses, da kommt dann auch so viel, so dieses, wir machen so lustige Furzwitze und keine Ahnung, irgendwie sowas und ich weiß, wenn sie schläft, dann schwitzt sie immer so doll, dass auf dem Laken noch irgendwie diese Abdrücke da sind. Und selbst ihr komischer Kakadu, den sie da hat, der hinterlässt Schweißabdrücke auf dem Laken. Und ich weiß nicht, also auf der einen Seite war ich erstaunt, wie schnell ich damit irgendwie mich arrangieren konnte. Okay, es spielt jetzt halt auch Adam Sandler. Das finde ich so, diese Transition zwischen den beiden hat irgendwie ganz gut funktioniert so, aber für mich, ich fand es einfach anstrengend. Und bei mir ging es tatsächlich schon los mit diesem Thanksgiving-Essen, wo sie alle an diesem großen Tisch sitzen und die Szene ist auch relativ lang und sie reden und sie reden und sie reden und ich denke, okay, könnt ihr bitte aufhören zu reden, weil irgendwie es kommt nichts bei rum. Und ich fand es irgendwie so witzig, weil da sitzt irgendwie auch so ein obdachloser Mann mit am Tisch, den sie aus Gründen da haben. Und der war für mich noch so der Sympathischste, weil er irgendwann meinte, ja, okay, ich stehe jetzt auf und gehe einfach.
Ja, also der Obdachlos ist natürlich auch ein Adam Sandler Insider-Gag, weil es ist Otto von Alan Corbett auch gespielt, aus Happy Gilmore, aus einem der ersten großen Adam Sandler-Filme, der halt scheinbar, weil wird ja nicht weiter erklärt, wie viel es in dem Film es nach Happy Gilmore doch nicht so geschafft hat und weiter auf der Straße landet und jetzt halt plötzlich hier auftaucht. Mhm. Der Thanksgiving-Dinner ist meiner Meinung nach so mit die schwächste Szene des Films, weil da sie ein bisschen das, also Jill ist halt nervig und man soll halt auch ein bisschen verstehen, dass Jack von ihr genervt ist. Und das treiben sie da natürlich ein bisschen auf die Spitze, weil sie da ja schon ein bisschen ohne Anlass auch so ein bisschen austickt und halt irgendwie sich vernachlässigt fühlt. Andererseits dient die Szene auch sehr dazu, zu illustrieren, wie einsam diese Jill ist. Also es schwingt bei Adam Sandler immer so viel mit und da ist Jack and Jill, finde ich, auch ein sehr schönes Paradebeispiel, weil Sandler hat so zwei verschiedene Figuren, die er sehr oft in seinen Filmen spielt. Das eine ist so ein Typ, der eigentlich alles hat im Leben, der reich ist, tolle Familie hat, und so, und dem, wo man denkt, auf den ersten Blick, oh, der hat das tolle Leben. Und spielt er in Kindsköpfen-Filmen, spielt er den zum Beispiel Meine erfundene Frau. Und hier auch, nämlich Jack, der halt das super Anwesen hat, die Kinder, den tollen Job und so weiter. Und die andere Person, die Sattler ja oft spielt, ist so eine, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, der oft noch bei den Eltern wohnt oder halt von allen belächelt wird, über den sie alle lustig machen. Das war jetzt zuletzt in Happy Halloween, der auf Netflix war, oder auch bei seinen frühen Filmen Waterboy, Happy Gilmore. Und das ist hier Jill. Und hier lässt er diese beiden, seine beiden typischen Figuren quasi zusammenkommen in einem Film. Weil man sieht ja auch, Jill hat zum Beispiel auch die ganze Zeit noch bei der Mutter gelebt, die jetzt gerade verstorben ist. Also ist quasi der letzte Mensch aus dem Leben weggebrochen. Und das finde ich immer auch sehr schön, dass sich bei den Adam Sandler-Filmen hinter all diesen Furzwitzen und so immer auch so ein bisschen so eine tragische Seite verdient. Und es ist jetzt kein großer Spoiler, wenn man sagt, natürlich, da geht der Film von der ersten Minute drauf, kommt es darauf hin, dass diese beiden Geschwister, die halt hier wirklich auch Zwillinge sind, also so eng wie man nur sein kann, sich am Ende versöhnen. Und das Ganze ist ja auch sehr schön eingekleidet in Szenen, die am Anfang und am Ende sind, wo halt echte Zwillinge miteinander erzählen, was sie so aneinander schätzen oder was sie auch vielleicht nicht so schätzen und auch sehr viele schöne kleine Schlagabtäusche sich liefern. Und das ist immer dieses Herz, das Adam Sandler Film hat, ist eine Sache, die mich halt so begeistert und die mir auch bei Jack and Jill immer, also mich jedes Mal wieder begeistert. Der Humor ist natürlich immer eine Sache. Humor ist, also ist, glaube ich, mit das Subjektivste, das es überhaupt gibt. Merkt man auch allgemein so, also wie viele Komödien gewinnen zum Beispiel ja auch fast nie bei irgendwelchen Filmpreisen oder so, weil es dann halt doch zu unterschiedlich ist und auch weil Leute, glaube ich, auch das Problem haben, festzustellen, was ist denn gute Comedy, was sind gute komödiantische Schauspieler und so weiter, während du bei Drama halt immer gleich, da hast du meistens, kannst du das festmachen, oh, der hat da wirklich verzweifelt geguckt und seine Augen weit aufgerissen und ja.
Nee, das stimmt schon. Humor ist da sehr, nochmal sehr, sehr subjektiv. Also das merkt man ja auch immer wieder, wenn man auch tatsächlich Komödien so im Kino schaut oder so. Ich weiß zum Beispiel, dass ich im Kino die Känguru-Chroniken geschaut habe und alle um mich herum haben sich totgelacht. Und ich saß da und ich so, okay, ist der Film bald vorbei? So, also es ist halt sehr unterschiedlich so, ne? Und bei Jack und Jill ist es halt auch so. Also diese dramatischen...
Da kann ich ganz kurz einhaken, weil das war ein, für mich, ich habe Jack and Jill ja das allererste Mal in der Pressevorführung gesehen in Berlin. Ja. Und da wurde auch sowas von massivst gelacht bei diesem Film. Also es war wirklich laut im Kino und es wurde die ganze Zeit gelacht. Und ich habe mir danach gedacht, wie kann es sein, dass kein Kritiker außer mir eine positive Kritik schreibt.
Gab es irgendwie vorher Alkohol oder so? Bier?
Nein, das war, glaube ich, sogar eine Vormittagspressevorführung. Und selbst wenn es mit Alkohol wäre, wenn es eine Komödie Lust, also wenn man lachen muss, dann ist das eigentlich für eine Komödie hat das ja sehr, sehr viel erreicht. Und also das wundert mich und ich habe da allgemein und bei dem Film merkt man es nochmal besonders. Also wir haben ja schon mal den Racy-Trick angewendet. Es gibt natürlich eine bestimmte Abneigung eines Teils der Kritik gegen Adam Sandler. Er macht es auch einfach. Er macht in dem Film ja sogar, was als der Westen ist, er macht ja den Joke, mit dem Leute seinen Film verreißen können, baut er ja schon ein. Wenn der letzte Satz des Films ist, dass Al Pacino sagt, als man sieht am Ende den Werbespot, Al Pacino macht, sagt, fordert Adam Sandler auf, das zu verbrennen. Kein Mensch darf das jemals sagen. Ja, ja. Und das ist natürlich eine Steilvorlage und es gibt bestimmt, würde ich wetten, eine dreistellige Zahl an Kritiken draußen, die genau diesen Satz auf den Film dann angewendet haben.
Du, ich habe auch auf YouTube so ein paar Sachen mir angeguckt und wo ganz häufig auch dieses burn this, niemand darf das jemals sehen. Ist natürlich eine Steilvorlage, aber wie gesagt, also um allein mal bei diesem Thanksgiving-Dinner am Anfang zu bleiben, ich sehe auch so diese tragische Geschichte, die zum Beispiel hinter Jill steht irgendwie so und dass es natürlich irgendwo so ein bisschen so ein Kontrastprogramm liefern soll und es wird ja so ein bisschen wie bei Harry und Sally auch gemacht, bei Harry und Sally, dieser Liebeskomödie, da sind ja auch Paare, die zwischendurch interviewt werden, wie sie sich so kennengelernt haben und hier haben wir jetzt halt so Zwillinge, die uns eigentlich zeigen sollen, wie eng sie irgendwie miteinander verbunden sind und so. Und hier kriegen wir halt so Zwillinge, die so überhaupt nicht, irgendwie scheinbar nicht diese Verbindung haben, obwohl sie sie ja früher hatten. Da gibt es ja eine sehr schöne, das fand ich auch sehr, sehr süß, so eine Montage, wo man quasi sieht, so wie Jack und Jill aufgewachsen sind und wie eng sie eigentlich miteinander waren und dass sich das ja dann so alles auslebt. Aber ich fand halt auch allein schon so das Drumherum hat mich nicht so gecatcht. Also zum Beispiel Katie Holmes, du hast sie vorhin kurz erwähnt, die ja Jacks Frau spielt, hätte sie auch irgendwie für mich aus diesem Film rauslassen können. Am merkwürdigsten fand ich aber tatsächlich den Sohn der Familie, der ein indisches Adoptivkind, was aus unerfindlichen Gründen sich Zeug mit Klebeband an den Körper klebt. Und da kann ich mal sagen, da gibt es zumindest eine der ersten Szenen, wo ich sagen kann, da habe ich gelacht, ist der Punkt, dass sich dieser Junge so eine Pfeffermühle vorne an die Brust klebt und Jill dann quasi den kleinen Jungen schüttelt, um sich ihren Salat da irgendwie so ein bisschen zu würzen. Trotzdem war allein so diese Figur des Jungen, der einfach irgendwie, irgendwann klebt er sich ja auch ihren Kakadu hinten auf den Rücken und so. Und ich konnte es einfach nicht so greifen. Es war auf der einen Seite war es wirklich absurd und hab mich, aber auf der anderen Seite war es halt überhaupt nicht meins. Und ich gesagt, warum? Wieso? Warum passiert das gerade in diesem Film?
Ja, dieses Warum, Wieso kann man sich super oft stellen. Das ist auch nicht, also ganz, ganz viel ist ja nicht erklärt. Wie zum Beispiel der Junge, der halt wirklich sich diese Sachen an den Körper klebt. Oder ist auch die Tochter, die ja eine Puppe die ganze Zeit mit sich rumschleppt, die immer genauso angezogen ist wie sie. Bis auf eine Szene, der sie dann genauso angezogen ist wie Jill. Was halt so, Sandler schmeißt da halt auch gerne so Dinge einfach rein. Und dann entstehen Witze draus. Und dann ist halt die Hoffnung, dass halt genug davon zünden bei genug Leuten. Und so ist dann halt, kommt dann halt das ganze Ankleben, lohnt sich für mich für diese Pfeffermühlen-Szene, weil die einfach sensationell gut ist. Und dieser Junge ist auch sowieso, Rohan Chand heißt der Schauspieler, der hat diesen Netflix-Mowgli-Film, hat er die Hauptrolle gespielt, sonst weiß ich nicht, ob man den sonst noch irgendwo gesehen hat. Der hat ja auch diese eine wunderbare Szene, weil also es gibt auch eine sehr schöne Nebengeschichte, dass Adam Sandler schon vor der Pacino-Sache erkennt, ja, seine Schwester ist ein bisschen einsam und ihm tut es dann ein bisschen leid, als sie dann Online-Dating macht und niemand erschreibt. Und dann sorgt er halt dafür, dass irgendwie ganz viele Leute ihr schreiben, aber macht sich halt auch bald Sorgen, dass da vielleicht dann auch ein paar Psychopathen ihr schreiben können. Und dann kommt halt so ein bisschen raus, dass er da dahinter steckt. Und dann ist dieser Sohn, taucht halt plötzlich auf und sagt halt nur einen Satz zum Vater. What are you gonna wear, Daddy? In hell. Und das ist einfach nur urkomisch, diese Szene, finde ich. Und da, allein dafür lohnen sich halt diese Nebenfiguren, weil die halt alle, und Adam Sandler-Filme haben ja auch dieser extremst viele Nebenfiguren, ja, weil er bringt ja auch seine ganzen Buddies unter. Aber dafür lohnen die sich immer. Und dann ist der Rest, ja, es wird nicht viel erklärt. Das stimmt.
Also, ich muss ja sagen, die einzige Szene, die ich tatsächlich persönlich, wo ich, glaube ich, viel gelacht habe, ist ja tatsächlich, es gibt ja dann noch diese Nebengeschichte mit dem mexikanischen Gärtner von Jack, der ja Jill dann irgendwann einlädt zu so einer großen Familienfeier, wo sie da im Park irgendwie spielt. Das ist tatsächlich die Szene, wo halt auch sehr viel so Slapstick-Humor einfach da ist. So, wo, keine Ahnung, Jill soll auf so einem kleinen Pony reiten und sagt nur so, na, kann das Pony mich überhaupt halten? Also, ja, ja, und dann fliegt das Pony halt so auf den Boden und streckt alle Viere von sich, oder die komische Oma, die ständig mit Pepperoni wieder wach gemacht wird, wenn Jill ihr mal wieder irgendwie bei irgendwas einen Fußball in die Fresse haut oder sowas. Da war so dieser Moment, wo ich dachte, okay, gut, also so die Slapstick-Sachen haben in der Szene haben für mich funktioniert. Da habe ich tatsächlich auch zu Hause gesessen und gelacht. Aber generell, dann gibt es ja noch dann später diese ganze Geschichte auf dem Kreuzfahrtschiff. Wie gesagt, also ich habe ja auch schon öfter mal in diesem Podcast erwähnt, dass ich nicht sonderlich viele Adam Sandler-Filme geguckt habe. Und da werden wir später nochmal drauf kommen, weil ich will von Björn, ich brauche jetzt mal so eine Liste mit Filmen, wo Björn sagt, okay, also guck dir noch, keine Ahnung, diese zwei, drei Filme an, und wenn es dann nicht ist, dann ist es halt mit Adam Sandler auch nichts. Aber
oh, da hast du dir schon mal Gedanken gemacht.
Genau, deswegen habe ich es dir vorher nicht gesagt. Aber abgesehen von diesem Slapstick hat mir so ein bisschen einfach so das Herz für die Figuren gefehlt, ehrlich gesagt. So. Und ich fand es halt irgendwann so, trotz dass die gerade Jill ja auch so eine etwas tragische Rolle eigentlich bekommt und auch eine traurige Geschichte eigentlich hat, dass sie so lange irgendwie alleine lebt und niemanden hat, hat es mich nie wirklich ergriffen. Und dadurch konnte ich auch irgendwie nie so richtig mitlachen.
Ja, das ist natürlich schade, weil gerade das Herz, finde ich halt auch in diesem Film, ist halt so stark vorhanden. Und es ist halt mit so vielen Szenen. Also ich habe ja gerade schon das gesagt, wenn er sich halt das ums Online-Dating, und natürlich, dass er halt am Ende die Erkenntnis hat, das ist seine Schwester, und die mag nervig sein und die mag einem auch mal auf den Geist gehen, aber am Ende ist die halt ein unglaublich wichtiger Mensch für ihn im Leben. Und er hat halt immer, und das ist auch, in Jack and Chiller gibt es eine Szene, die ich vielleicht noch beschreiben möchte, die für mich dieses zwischen Herz und Gefühl und Humor perfekt macht. Chill geht dann auf eins dieser Online-Dates mit einem Mann, der wird auch von einem typischen Sandler-Wegbegleiter gespielt, Norm MacDonald, der immer auch bei Sandler dabei ist. Und dieser Mann ist relativ schnell genervt von Jill und entschuldigt sich noch, bevor das erste Essen auf dem Tisch steht, damit, dass er auf die Toilette geht. Und man weiß in dem Moment als Zuschauer, der kommt nicht wieder. Sie sitzt da alleine. Und dann ist halt der Schnitt und sie sitzt dann halt die nächste immer noch alleine, und man kann nur erahnen, wie viel Zeit vergangen ist. Das Dessert steht schon da. Der Kellner sagt, ob er es nicht wieder abräumen soll, als es ist. Und dann, die Szene wäre schon so tragisch genug, weil man natürlich mitfühlt so mit ihr. Und dann geht's aber noch weiter, dann geht sie halt noch auf die Toilette, weil sie ist auch so ein guter und Mensch, weil sie glaubt nicht, dass der abgehauen ist, sondern sie denkt, ha, der ist halt wirklich sehr, sehr lange auf Toilette beschäftigt, und sucht ihn. Und dann findet sie ihn nicht. Die Toilette ist leer und geht halt wieder enttäuscht nach außen. Und da würden 99,9% der Filme jetzt aufhören. Und hier kommt noch der großartige Einfall, dass die Kamera so einen leichten Schwenk macht und man sieht, wie er sich oben so Spider-Man-mäßig an der Decke festklammert und sich quasi noch mehr vor ihr versteckt, als man sowieso schon gedacht hat. Und so bekommt diese ganze tragische Geschichte noch einen wirklich richtigen Witz zum Abschluss. Und das ist halt, Sandler nimmt einen da, finde ich, immer sehr schön mit, auch so in seinen besten Filmen, auf so eine kleine Achterbahn, dass er immer diese Einfälle einfach noch hat. Mhm. Das rechne ich ihm halt wirklich sehr, sehr hoch an. Und das finde ich immer super.
Also diesen Klo-Gag gebe ich dir auch. Da hatte ich auch gedacht, okay, man hätte auch einfach nur über der Toilette ein offenes Fenster zeigen können und dann wäre halt gut gewesen. Jeder Zuschauer hätte sofort gewusst, ja, okay, gut, der ist halt aus dem, weil das sehen wir in gefühlt jeder zweiten Sitcom oder in jeder zweiten Rom-Com hat man das so. Und dass er denn da oben hängt, fand ich auch witzig. Aber wie gesagt.
Und es ist auch noch was Dings, weil immer wieder, das ist das, was ich am meisten höre, wenn jemand Adam Sandler kritisiert, also neben der macht halt Furzwitze. Er sagt, dass Adam Sandler macht doch immer nur das Gleiche und wiederholt sich ständig. Und das ist halt absolut nicht so, sondern Adam Sandler ist wirklich jemand, der immer wieder überlegt, wie kann ich Witze weiterdrehen, wie kann ich sie anders machen, was kann ich neu geben. Und das ist halt so eine typische Szene. Das ist einfach was du selbst sagst, hast du in X-Sitcoms, unzähligen Komödien, hast du das schon gesehen, mit dem einer lässt den anderen im Restaurant sitzen, mit der Klo-Verabredung und so weiter. Und Sandler macht dann halt den Gag draus, den sie natürlich die meisten Filme nicht trauen, weil es halt nicht realistisch ist, dass der da halt Spider-Man-mäßig oben an der Decke hängt. Aber damit hat Sandler wieder eine typische, eine bekannte Szene aufgebrochen und einen neuen Dreh gegeben. Und das macht er halt immer. Und zum Beispiel ist es auch ein Grund, warum Adam Sandler eigentlich keine Sequels macht. Also Kindsköpfe 2 gibt es und halt die Hotel Transylvanien-Reihe, die als Animationsfilme jetzt noch ein bisschen draußen sind. Und obwohl er Geld bis zum Abwinken ihm geboten wurde, Happy Gilmore 2 zu machen, sondern er macht halt lieber neue Sachen, weil er halt auch immer wieder neue Ideen und neue Gags braucht. Und die haben oft eine ähnliche Basis, zum Beispiel Furzwitze, aber sind dann doch immer wieder in anderen Zusammenhängen inszeniert und anders dargeboten. Auch hier in Jack and Jill gibt es ja eine sehr, sehr große Furzorgie, wo halt auch viele Leute sagen, ja, wo ich so oft sehe, jetzt zum Beispiel auch wieder, als ich es vorgestern geguckt habe, meine Freundin war jetzt auch da im Raum, sage ich mal, hat aber jetzt gesagt, ah, schon wieder Jack and Jill, den habe ich so oft geschaut, den gucke ich nicht mit, und hat sich anderweitig beschäftigt und was gelesen und so. Aber bei der Szene hat sie wieder 3 Minuten durchgelacht, weil das einfach, das ist einfach großartig.
Ja, wie gesagt, also ich gebe dir ja wirklich so dieses, dass da in bestimmten Szenen merkt man schon eine gewisse Art von Kreativität, das halt auch weiter zu, wie gesagt, diese Klo-Szene ist für mich so ein Punkt, die das sehr schön zeigt, aber so richtig gegriffen hat es mich einfach nicht. Ich fand es halt einfach wirklich auch so, wie gesagt, ich kam auch irgendwie mit Jill nicht klar, irgendwie wahrscheinlich auch einfach damit, dass ich weiß nicht, ob ich den Film besser gefunden hätte, wenn man jetzt halt wirklich einfach gesagt hätte, okay, wir haben Adam Sandler und wir casten halt keine Ahnung, irgendeine Frau, die jetzt halt seine Schwester spielt, dann hätte man natürlich diese Zwillingsnummer nicht mehr so gut ausspielen können. Das hat mich einfach so ein bisschen gestört, aber
der ja da ist, da ist halt natürlich so ein bisschen, muss man auch gucken, dass es ist ja auch immer interessant, also der Film, die geben sich ja jetzt nicht die Mühe, Adam Sandler in eine möglichst täuschend echte Frau zu verwandeln, sondern das ist ja bewusst, ich nenne Sandlers Stil auch immer gerne Perfektion mit Fehlern, weil Adam Sandler macht Filme, die sind wirklich so vom ganzen optischen, inszenatorischen, teilweise nah an perfekt. Also der hat auch wirklich extrem hohes Production Value. Viele sagen immer, er macht. Aber er hat dann Fehler drin, wie hier das, also die man aber auch sofort sieht und die man bewusst sehen soll. Sondern hier, dass die Szenen, wenn die beide miteinander interagieren, sind absolut top, was du halt technisch mit ein Schauspieler spielt zwei Rollen machen kannst, hast dann aber eine Figur, wo jeder Mensch sofort sieht, das ist auch Adam Sandler und das ist keine Frau. Ja. Genauso hast du hier auch mehrere Szenen. Der Film ist ja nahezu komplett im Studio gedreht worden. Du hast da mehrere Szenen, wo du es auch siehst, zum Beispiel sind sie bei einem Basketballspiel. Da siehst du, dass die nie in dieser Halle waren. Aber es ist bewusst gemacht und es wird auch so nochmal, es ist nochmal so ein unterschwelliger Kommentar, nochmal so ein unterschwelliger Witz, der sich da aus diesem Bruch ziehen soll. Das finde ich immer auch sehr, sehr reizvoll. Deswegen, jetzt bin ich, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber jetzt, wo ich gerade da bin, weil auch immer alle so viele sagen, Sandler, das sind die schlechtesten Filme und gerade bei Check and Chill, da frage ich mich halt, okay, absolut gekauft, ihr findet den Humor schlimm und so weiter und so. Aber wenn man sich mal davon löst, wie diese Filme gemacht sind und wie die aussehen, dann ist das einfach halt nur mal viel besser als was vieles, was gemacht wird, wenn du so Kamera, Schnitt und so weiter betrachtest. Das ist halt nie innovativ oder besonders herausragend, aber das ist immer so auf den Punkt und genau. Mhm. Und da stecken auch so viele Gedanken drin und wenn Fehler drin sind, dann hast du fast immer das Gefühl, die sind wirklich bewusst eingebaut worden. Also es gibt gerade bei den Kindsköpfe-Filmen, ist auch sehr lustig, da gibt es halt so viele Schnitte, wo die Szene eigentlich nicht mehr so passt, so viele Anschlusssachen, aber da hast du einfach das Gefühl, das haben sie gemacht, sie haben das bewusst gemacht, dass sie einfach aus mehreren Impro-Takes sich so die besten Gags zusammengemacht haben und ihnen dann völlig egal war, dass plötzlich der Arm, der in der einen Szene noch links unten war, plötzlich nach dem Schnitt rechts oben ist oder so, weil sie das bewusst halt drauf gesetzt haben. Das wollte ich noch jetzt sagen.
Ja, also vom Technischen her würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist furchtbar. Also das ist schon wirklich, also die Filme lassen sich schon sehen. Also dieser Film kann sich zumindest so vom Optischen her schon auch sehen lassen. Worauf ich aber, glaube ich, hinaus möchte, ich glaube, wo mir das Herz geblutet hat bei diesem Film, ist halt Al Pacino. Und ich muss halt wirklich dazu sagen, ich bin mit Al Pacino filmisch groß geworden. Also De Niro und Pacino, so natürlich in ihren klassischen Mafia-Rollen, ist so für mich so das Nonplusultra. Das sind so die ersten großen Schauspieler, wo ich wirklich früher gesagt habe, oh, da bin ich Fan jetzt so. Ne? Ich gucke mir gefühlt jeden Film von denen irgendwie an. Und dann kommt Jack und Jill. Und ich kriege einen Al Pacino, der, was ich sagen muss, ist tatsächlich, dass er in diesem Film für das, was es ist, grandios aufspielt. Also also ich glaube, da ist so ein Al Pacino so trotz allem, wie auch immer, mit Feuer und Flamme irgendwie dabei gewesen. Für mich war einfach so dieser Punkt, es hat mich trotzdem irgendwie zerbrochen und ich kann auch genau sagen, diese Szene, wo dass mein Weltbild von Pacino ein bisschen zusammengebrochen ist, ist die, und da passiert nicht mal was, aber allein die Tatsache, dass Adam Sandler die Chuzpe hat, Al Pacino in so Baggy Jeans, ein zu weites T-Shirt und einen Hoodie zu packen, wo ich denke, okay, wow, das ist der fucking Pate, das ist, keine Ahnung, das ist Michael Corleone und hier kommt er mir um die Ecke, als da hat nur noch irgendwie so das Bier in der Hand gefehlt und die Chips-Krümel auf dem T-Shirt oder so. Wow, also ich war fasziniert und verstört zugleich, dass ein Al Pacino sich so in diesem Film gibt, wie er sich gibt. Wo ich mich immer noch frage, stand er unter Drogen? Haben sie irgendwie seine Frau gefangen genommen, um ihm zu sagen, du musst da mitmachen? Haben sie ihm einfach so wahnsinnig viel Geld geboten, dass er sich dafür hergegeben hat? Gut, ich meine, auf der anderen Seite ist es ja so ein bisschen, De Niro macht ja jetzt auch ständig irgendwelche komischen, merkwürdigen Komödien. Aber ja, also Jack und Jill hat mein Pacino-Bild ein bisschen gebrochen.
Das ist sehr schön, dass wir darüber reden. Es ist absolut nicht vergleichbar, Al Pacino, mit dem, was Robert De Niro teilweise macht. Also ich glaube, natürlich wird Al Pacino gut Geld bekommen haben für die Rolle. Mhm. Aber ich glaube, dass Al Pacino auch einen riesigen Spaß daran hatte und das auch gerne gemacht hat, weil er auch auf eine gewisse Weise ein Image von sich persifliert, das ja überhaupt nicht stimmt. Also man hat Al Pacino, wenn man ihn so im Kopf hat durch seine Rollen, der stellt man sich Al Pacino im feinen Zwirn vor. Genau. Der ist gebildet, der macht hier Shakespeare die ganze Zeit auf der Bühne, macht er hier ja auch. Ja. Und ist, wie gesagt, läuft halt im feinen Zwirn rund, spricht 35 verschiedene Fremdsprachen und hat alle großen Werke gelesen. Und alles wird hier ein bisschen so persifliert, dieses öffentliche Bild von Al Pacino, weil natürlich Al Pacino ist ja in Wirklichkeit erstmal ein Einwandererkind, das in der Bronx, das wird ja auch im Film, spielt es ja auch eine Rolle, seine Herkunft, groß geworden ist und aus eher einfachen, bescheidenen Verhältnissen kommt. Und wenn der heute wäre, ein Jugendlicher, der heute dort aufwächst, wo er aufgewachsen ist, würde sich genauso kleiden, wie er von Adam Sandler gesteckt wird. Dann ist es halt, jeder denkt, Adam Sandler ist der, Al Pacino spricht die ganzen Fremdsprachen und so. Vielleicht spricht er die auch mittlerweile, aber als Kind hat er diese Schulbildung als Jugendlicher halt nicht unbedingt genossen. Und hier gibt's halt gleich zwei Szenen, wo er auf Spanisch oder Französisch redet und es halt einfach nur unverständliches Gelaber ist und man halt auch weiß und auch er weiß, dass er natürlich nichts macht, aber er einfach weltmännisch wirken will gegenüber der Frau und dann einfach glibbiglabila und chibbischabber macht und dann die jeweiligen Landsleute, die da stehen, die
also sagen, ich fand den besten Witz, den sie im Zusammenhang mit Pacino gemacht haben, ist dieser eine, wo Jill seinen Oscar zerstört. Und sie meint dann zu ihm, sorry, dass ich den kaputt gemacht habe. Du hast sicherlich noch mehr davon, ne? Und dann ist die Kamera auch so eingestellt, dass Pacino quasi fast eher mit uns spricht und dann quasi sagt, ja, möchte man meinen, dass ich mehr davon hätte, aber nein, ich habe nur diesen einen und den hat
er. Ja, aber auch das ist es. Wenn du die Leute fragen würdest, Al Pacino, ja, bestimmt mehrfacher Oscar-Preisträger, Pacino-Weltmann, Pacino, dieser super ernste Shakespeare-Meme, der dann auch, ist ja auch natürlich ein Gag, dass er, weil das mit dem Handy ausrastet und dass er dann natürlich aber am Ende selbst derjenige ist, der im Handy auf der Bühne telefoniert, in auch einem Shakespeare-Stück mit, sage ich mal, ein bisschen abstruserer Besetzung und so. Und es wird halt, also es wird systematisch alles so diese Sachen, wie hat man Pacino, wie sieht man ihn, die werden persifliert und er zitiert sich auch so halb durch seine Karriere, also da kommen ja gerade am Ende natürlich in dem Werbespot, aber auch davor sind auch ganz viele Dialogzeilen, Anspielungen auf der Pate, auf Dog Day Afternoon und so weiter. Also das ist auf jeden Fall mit einer sehr großen Begeisterung und Verehrung von Al Pacino gemacht und es wird von ihm, finde ich auch, also das hast du ja auch gesagt, dass er da voll drin ist. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Unterschied zu vielen Stars, jetzt so manchmal Robert De Niro, vor allem mal Bruce Willis, die sich so Geld abholen, Rollen haben. Die treten da langweilig auf. Und das war, Al Pacino ist hier in diesem Film absolut nicht. Und auch was ich gelesen habe, was halt da damals danach rumging, was die Macher erzählt haben, also Sandler hat eine bestimmte Arbeitsweise, das muss man vielleicht dazu erst erklären. Adam Sandler ist sehr, 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 sehr involviert in seine Projekte von Anfang bis Ende. Jede Kleinigkeit und die feilen sehr, sehr lange. Spötter mögen das vielleicht sagen, was, das ist doch in 5 Minuten geschrieben. Die feilen sehr, sehr lange am Drehbuch. Und da ist Sandler auch, selbst wenn er nicht als Autor genannt ist, wie bei vielen Werken, er ist ja sogar ursprünglich, war er ja Comedy-Autor auch, aber ist da sehr involviert. Und dann, wenn sie drehen, filmen sie die Szenen immer erstmal so, wie sie Sandler und sein Team aufgeschrieben haben und wirklich zwar punktgenau so. Und dann ist aber dann die nächsten Runden, dann ist dann eigentlich immer noch ein Autor am Set und Sandler ist ja sowieso auch immer am Set, dann schmeißen die nochmal ein paar Alternativideen rein. Und dann dürfen auch alle anderen, die da sind, Alternativideen reinschmeißen. Und dann werden die auch noch gemacht und dann wird halt später geguckt, was sind wirklich die besten. Und es werden auch wirklich die absurdesten Ideen gemacht. Da entstehen dann mal ein paar Outtakes, manchmal findet sowas auch rein. Und Al Pacino soll bei Check and Chill der Standardspruch soll gewesen sein, auch in Anspielung des, dass es natürlich viel Geld gibt, one more for free. Und angeblich hätte Al Pacino nach jedes Mal am Ende gesagt, hier, one more for free und lass uns nochmal eine alternative Szene machen und ich habe auch nochmal die Idee und lass es nochmal anders machen. Also das ist halt auch das absolute Gegenteil von jemandem, der jetzt hier irgendwie einfach gute Bezahlung, sondern ich bin überzeugt, der hatte Spaß an der Rolle.
Das ist zum Beispiel anders. Das glaube ich dir auch. Und das finde ich, das merkt man diesem Film auch an. Und deswegen ist so, obwohl es irgendwie mein Herz halt geblutet hat, Pacino so quasi durch den Kakao gezogen zu sehen. Und da gebe ich dir ja recht, er wird ja trotz allem irgendwo auch geehrt mit diesem Film und er persifliert sich natürlich auch selbst. So sehr ich den Film irgendwo nicht mag, aber irgendwie mochte die Darstellung, die Pacino hier abliefert, ist für sich gesehen schon, wo man sagen, okay, wow, ja, also man merkt ihm an, dass er offensichtlich schon irgendwie Spaß daran hatte. Es ist trotzdem einfach nur auch sehr absurd. Wie gesagt, wenn man halt mit diesem, keine Ahnung, mit dem Scarface-Bild, mit Corleone-Bild und sowas alles aufwächst, ist es halt tatsächlich, glaube ich, auch der größte Schock wahrscheinlich für viele Pacino-Fans schlechthin.
Ja, aber der ein bewusst kalkulierter Schock. Also das ist halt genau deswegen, es würde ja auch nicht mit jedem anderen Schauspieler in der Rolle funktionieren. Es gibt ja auch noch einen zweiten sehr großen Cameo eines, also beziehungsweise das ist dann ja wirklich ein Cameo, ein zweiter sehr großer Hollywood-Star. Ich weiß nicht, ob wir verraten wollen, wer es ist, aber
der Film ist beim Basketballspiel.
Ja, Johnny okay, Depp. Dann kurz mal. Genau, Johnny Depp tritt noch auf und das ist halt zum Beispiel, also er hat einen 2-Minuten-Auftritt, sitzt bei so einem Basketballspiel mit einem Justin Bieber-T-Shirt, was auch wieder so. Und da sieht man zum Beispiel, Johnny Depp, das ist eher gelangweilt. Da ist sogar, ist auch leicht zu sehen, wenn man sich oft genug anschaut und gehabt, dass es in einigen Einstellungen nicht mal Johnny Depp ist, sondern irgendwie ein Stand-in genommen wurde, weil halt scheinbar Johnny Depp nicht so viel Bock hatte oder halt gesagt hat, ja, ich mache hier kurz die Dialogszenen, aber wenn er mich aus der Ferne filmt, dann könnte er noch jemand anderen da einsetzen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Aber was an der Szene auch noch, und das ist ja Jack and Chill, das ist natürlich auch was, wo Sandler sich leicht angreifbar macht oder was ihm gerne vorgeworfen wird, was aber meiner Meinung nach sein gutes Recht ist, oder andere machen es ja auch, ist, dass Jack and Chill natürlich der perfekte Werbedeal-Film ist. Weil also A, dass Johnny Depp da ein Justin Bieber-T-Shirt trägt, ist nicht einfach nur, weil es ein Gag ist, sondern die haben Geld bekommen von Justin Bieber Merchandise dafür, dass er es trägt. Und steht auch im Abspann, ja, unterstützt auch Dings. Ja. Und wir haben ja gesagt, Al Pacino macht Dunkin' Donuts Commercial. Die haben richtig, ich weiß es nicht wie viel oder so, aber sie haben 100% richtig viel Asche von Dunkin' Donuts bekommen. Sie wollten ursprünglich eigentlich Starbucks haben, weil die schon ein Getränk haben mit dem Frappuccino, das halt so ähnlich wie Al Pacino heißt. Die wollten dann die Forderung nicht zahlen, dann sind sie zu Dunkin' Donuts und es gibt gleich am Anfang eine Szene, wo, glaube ich, Dunkin' Donuts 5-mal innerhalb von einer Minute gesagt wird. Und auch so, dass halt Adam Sandler einen Werbefachmann spielt, eröffnet ihnen natürlich die Chance, gleich am Anfang noch 4 andere Produkte zu platzieren. Und auch das Kreuzfahrtschiff, auf dem sie später mitreisen, hat halt sicher gut Geld gezahlt. Also das ist, Adam Sandler ist schon ein relativ genialer Geschäftsmann, weil du das halt in allen seinen Filmen quasi hast, die er selbst macht, dass irgendwelche Werbedeals eine Rolle spielen und bringt die unter. Und da wird ihm auch gerne so ein bisschen strikt rausgezogen. Das heißt ja, er wird vorgeworfen, ja, er macht das ja nur als bessere Commercials und will Geld verdienen. Hier geht er halt in Jack and Chill, war halt auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist für mich auch der Film, wo er vielleicht wirklich allen das einfach mal mit Ansage zeigen wollte, wo er das halt wirklich gesagt hat, okay, ihr werft mir das die ganze Zeit vor, ich mache Werbedeals, dann mache ich jetzt hier, spiele ich hier einen Werbefachmann, der 5-mal Dunkin' Donuts in 3 Minuten sagt, der Dunkin' Donuts am Ende sogar einen Werbespot von Dunkin' Donuts, einen Fake-Werbespot zumindest reinmacht und der dann noch sagt, burn this movie oder burn this film. Also der das halt wirklich so krass macht, wobei natürlich diese Werbedeals sind ja jetzt, das ist ja nicht Sandler-spezifisch, sondern jeder Hollywood-Film hat das. Jeder große Hollywood-Film und manche machen das halt viel schlimmer oder blöder. Bei Adam Sandler hat man oft das Gefühl, er sagt halt hier gleich, ja, ich habe diesen Werbedeal, deswegen muss dieses Produkt jetzt kurz mal erwähnt werden.
So ein bisschen wie diese Szene aus dem ersten Wayne's World-Film, wo hier, oh, wir würden so etwas nie machen. Und dann macht er die Pizza Hut-Packung auf und isst genüsslich eine Pizza oder trinkt Pepsi oder sowas. Und ja, ich finde gut, klar, andere machen es furchtbarer. Michael Bay zum Beispiel in den Transformers-Filmen, das ist ja teilweise auch recht billig reingesetzt. Oder wir müssen ja nur hier bei uns gucken. Also ich erinnere mich immer noch an den, ist das der erste Fuck You Goethe-Film, wo irgendwie ständig irgendwie so ein Pickup,
der zweite,
so ein Pickup-Automat irgendwie im Bild ist und sowas alles. Also oder genau beim zweiten ist es dann, glaube ich, irgendwie McDonald's die ganze Zeit. Ne? Also ja, Ich muss
ich glaube, aber, jetzt, wenn wir so viele Markennamen sagen, hier müssen wir gleich selbst mal
nach. Genau, es ist keine Werbung.
Ob sich jemand sponsern will.
Wir sind von keinem dieser genannten Marken irgendwie gesponsert worden oder sowas. Was ich aber tatsächlich sagen muss, und das finde ich ist immer so ein schöner Prozess, wenn man so zwei unterschiedliche Meinungen zu einem Film hat und sich das so anhört. So ging es mir zum Beispiel auch so ein bisschen in unserem Podcast, den wir vor Ewigkeiten zu dem Cats-Musical hatten. Zumindest eröffnest du mir, Björn, jetzt einen ganz anderen Blick so auf diese Komödie, und zumindest in dem Punkt, was Al Pacino angeht, betrachte ich das jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Tendenziell bleibe ich trotzdem dabei. Ich bin tatsächlich jemand, auch wenn ich alleine zu Hause hocke, ich lache laut mit. Ich lache laut und viel, und wenn ich halt merke, dass ich die ganze Zeit zu Hause auf meinem Sofa sitze und irgendwie so in anderthalb Stunden Film einfach dreimal lache, dann ist es für mich halt so dieser Punkt, wo ich sage, okay, da kannst du mir jetzt noch so viel erzählen, wie gut Adam Sandler das macht, und das will ich auch gar nicht abstreiten. Und wie gesagt, ich kann auch nicht zu Adam Sandler als Filmemacher, als Comedian sagen, weil ich halt, ich glaube, das ist jetzt mein zweiter oder dritter Adam Sandler-Film. Ich habe da kein Zugriff zu, aber einfach so als Konsument einer Komödie habe ich halt einfach nicht gelacht und fand ihn einfach
langweilig. Ich bin da auch, also ich würde auch nie jemanden überzeugen, also gerade bei einer Komödie erst recht nicht, dass er irgendwas gut finden muss, nur weil ich es gut finde. Und bei einer Komödie ist es ja relativ easy, wenn ich, das ist ja, kann man sich selbst am besten, habe ich gelacht oder habe ich nicht gelacht?
Genau.
Ja. Wenn ich nicht gelacht habe, dann wird die Komödie mich halt nicht begeistert haben. Und alles andere kommt ja auch dahinter. Also das Ganze ist ja erst dann der zweite Schritt. Also wenn ich gelacht habe, dann beschäftige ich mich halt auch ein bisschen damit, warum und was war gut und was steckt genau dahinter. Und dann kommen ja so Sachen wie Pacino. Das Einzige, was ich halt immer so ein bisschen, wo ich dann halt dagegen argumentiere, wenn halt Leute sagen, das ist der schlechteste Film, der je gemacht wurde oder so. Weil hat ja die niedrigsten Wertungen. Da frage ich mich dann, okay, wie seriös ist das? Man kann sagen, es ist komplett unlustig. Ich habe aber keinen einzigen Witz gelacht. Ich fand vielleicht auch Witze auch misslungen oder gegen irgendwelche Randgruppen, wobei Adam Sandler da halt da ja auch gut austeilen kann, aber auch gut einstecken kann. Die meisten Witze macht er ja eigentlich gegen sich selbst.
Ja.
Aber dann muss man halt sagen, dass man halt zum Beispiel so Sachen wie Al Pacino, man kann das schade finden, dass der mitspielt, aber er ist halt nicht gelangweilt. Es hat einen Sinn, dass er mitspielt, da wurden sich Gedanken gemacht. Dann, man kann halt nicht sagen, der Film ist einfach völlig misslungen, wenn man halt einfach mal anschaut, wie der halt produziert ist, auch mit einem starken Team. Also der Kameramann zum Beispiel, der hat halt, das war der frühere Stammkameramann von John Carpenter, der halt irgendwie die ganzen Halloween und Fognebel des Grauens gemacht hat, und Zurück in die Zukunft, Jurassic Park mit Spielberg hat er ganz viel gemacht. Also ja. Adam Sandler holt sich da ja auch entsprechend Leute ran, die was können für die Bereiche, die er halt braucht.
Ja, also da bin ich absolut bei dir. Ja. Also ich glaube, einfach zu sagen, schlechtester Film aller Zeiten, wird ihm nicht gerecht. Und ich habe auch geguckt, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte IMDb 250 Worst Movies Ever. Da gibt es ja noch reihenweit Filme, die davor sind. Und da gebe ich dir auch recht. Also es ist halt einfach, also Kameraarbeit und sowas ist top. Die Schauspieler, so zum größten Teil sind sie ja auch irgendwo wirklich engagiert dabei, und es ist einfach tatsächlich, glaube ich, wirklich so diese, kommst du mit dem Humor klar oder nicht, so kannst du dich jetzt so irgendwie darauf einlassen, weil mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie du als großer Adam Sandler-Fan, wie stufst du denn diesen Film in so sein Werk allgemein ein?
Also es ist definitiv nicht sein bester Film. Also er hat noch bessere gemacht, finde ich. Es ist für mich ist, weil ich habe ja am Anfang kurz gesagt, ich finde es sehr reizvoll auch, wie er hier seine beiden typischen Figuren zusammenbringt. Das macht ihn schon für mich zu einem der besseren, deutlich überdurchschnittlichen Werke. Ich würde ihn insgesamt so Top 10 einstufen. Okay. Ja, Ende Top 10. Aber es gibt noch ein paar, die wirklich noch besser sind, weil er hat Schwächen. Wir haben ja die Thanksgiving-Szene erwähnt, die finde ich auch ein bisschen drüber. Du hast Katie Holmes erwähnt, da bin ich gar nicht drauf eingegangen vorhin, aber es ist natürlich hier, er hat ja sehr oft also Drew Barrymore, Jennifer Aniston, die sind halt einfach viel stärker, wenn die an seiner Seite sind. Was halt aber auch hier nicht unbedingt die Schuld von Katie Holmes ist, sondern dadurch, dass er halt mit Jill, die von ihm selbst gespielte weibliche Figur hat, ist da halt der Rest ein bisschen in den Hintergrund gedrängt und sie ist halt einfach nur, sie ist halt da mit und hat halt irgendwie 2, 3 Szenen, wo sie ihrem Mann mal kurz ins Gewissen redet, aber mehr hat sie jetzt nicht zum Film beizutragen. Das sind kleine Schwächen, wo man sagt, da hätte man noch auch, glaube ich, mehr rausholen können. Und natürlich zünden halt auch einfach nicht alle Witze, weil halt, aber es ist nie bei Adam Sandler so, weil Adam Sandler macht halt so viele, dass auch manchmal finde ich auch beim wiederholten Schauen nochmal neuen oder finde was lustig, was mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist.
Dann, ich hatte es ja schon angedroht, Björn, und ich habe es ja selber schon, also ich kann jetzt mal kurz sagen, welche Adam Sandler-Filme ich gesehen habe.
Okay.
Und zwar, ich habe gesehen jetzt offensichtlich Jack and Jill. Dann habe ich gesehen, Leg dich nicht mit Sohan an, den ich auch sehr furchtbar fand, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass ich ihn auf Deutsch geguckt habe, ich weiß es nicht. Also da bei dem Film habe ich gemerkt, okay, vielleicht müsste man den wirklich im Original schauen, dann ist er vielleicht besser. Dann habe ich, was habe ich denn noch? Ach ja, hier, Klick. Das mit der magischen...
Ja, den finde ich nicht so gut.
Fand ich so, ja, das war halt so nette Sonntagnachmittag-Unterhaltung irgendwie. Ja, Björn, dann jetzt für dich die schwierigere Herausforderung. Empfiehl mir doch mal, sagen wir mal, 3 Adam Sandler-Filme. Und bei Filme meine ich jetzt Komödien. Wir gehen jetzt mal nicht so von den ernsteren Rollen, die ja auch durchaus positiv angenommen worden sind, auch von Kritikern, sondern wirklich reine Komödien. Was sind so 3 Filme, wo du sagen würdest, okay, Sebastian, die musst du dir angucken?
Ja, okay, also kein Uncut Gems, kein Punchdrunk Love. Ja, also würde ich auf jeden Fall eine seiner beiden großen romantischen Komödien nehmen, also entweder The Wedding Singer oder 50 erste Dates. Ich finde The Wedding Singer ein ganz klein bisschen besser, weil das mehr so der ist, wo die, also beide durchbrechen das klassische romantische Komödie mit einigen schrägen Nebenfiguren und skurrilen Sachen und die funktionieren in The Wedding Singer, finde ich, ein bisschen besser als in 50 erste Dates. Und beides aber ganz tolle Filme mit Drew Barrymore an der Seite von Adam Sandler. Dann ein seiner beiden Klassiker, nenne ich jetzt mal, mit denen alles anfing, Happy Gilmore und The Waterboy. Auch leichte Tendenz zu Happy Gilmore, der ist jetzt auch gerade 25 Jahre alt geworden, da gab es ein paar lustige Sachen, wo sie sich wo sie darauf Bezug genommen haben. Da spielt auch der Otto aus Jack and Jill, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kurz mit. Also das ist einer seiner beiden skurrilen Dings. Und dann halt noch was von den neuen Netflix-Sachen, weil er weiß ja, hat jetzt seit einiger Zeit seinen Netflix-Deal. Und da würde ich am ehesten The Week Off oder Die Woche nehmen, der auch mit Chris Rock und mit Steve Buscemi ist, die ja beide sehr, sehr oft bei Adam Sandler mitspielen oder mit ihm zusammenarbeiten. Und der ist nochmal ein bisschen anders, deswegen würde ich den erst als dritten empfehlen, weil der wirklich so ein bisschen auch dieser neue Netflix-Stil ein bisschen ausufern. Der ist nicht ganz so klassisch Komödie, sondern auch schon ein bisschen hin und wieder Richtung Drama schwenkt, wobei dann gerade Steve Buscemi für den sehr klamaukigen und auch Slapstick-Humor zuständig ist. Das wären so meine 3 Filmempfehlungen. Ich würde aber auch noch von Netflix sein Special The Week Off, nicht The Week Off, 100% Fresh, The Week Off war jetzt der Film, 100% Fresh reinwerfen. Das ist halt so ein Comedy-Special, das wurde aufgezeichnet bei mehreren Auftritten, unter anderem mit Hilfe von Paul Thomas Anderson, dem Regisseur. Und hat wirklich sehr, sehr schöne Momente und hat vor allem eins, das liebe ich auch, so eine Hommage von Adam Sandler an seinen alten Freund Chris Farley, falls den noch jemand kennt, der war halt auch in den 90ern ein großer Comedian, kam aus dieser ganzen Saturday Night Live-Clique mit Adam Sandler, die halt gemeinsam so in den 90ern da groß wurden und dann so ein bisschen die Bad Boys der Show waren und die ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, bevor sie dann alle irgendwann entlassen wurden und dann eigene Filme gemacht haben. Und Chris Farley ist Ende der 90er gestorben. Und ich habe das noch nie irgendwie gelesen, aber gerade auch bei diesem Special kommt es mir so in den Sinn und hab's auch, würde gerne persönlich mal Sandler sprechen und drauf ansprechen und fragen danach, weil ich glaube, dass dieser Tod von Chris Farley sehr prägend auch für sein Gesamtwerk ist, weil es wird ja Adam Sandler immer vorgeworfen, dass er immer die gleichen Leute beschäftigt und dabei hat und das so ein bisschen Vetternwirtschaft, was natürlich auch stimmt, dass Vetternwirtschaft ist, die immer die gleichen zu haben und denen gute Jobs zu geben und die auch sehr, sehr luxuriös auf Kosten der Studios oder jetzt Netflix zu bezahlen. Und das sind nicht nur die Leute vor der Kamera, das trifft auch auf Kostüm, Schnitt, wo er immer wieder die gleichen Leute beschäftigt. Aber ich glaube, dass das sehr auch mit dem Tod von Chris Farley, der an der Drogenüberdosis gestorben ist, zusammenhängt, weil da Sandler, den haben sie verloren. Er war Teil ihrer Familie, den haben sie verloren, den haben sie nicht mehr, da haben sie, geben sie sich vielleicht auch ein bisschen die Schuld, wir haben zu wenig gemacht, wir hätten da machen können und so. Für mich steht so diese Sandler-Familie unter dem Motto, das darf niemandem mehr passieren. Und egal, wer da mal Probleme hat oder so, ob jemand auch zum Beispiel Drogenprobleme hat oder irgendwie abstürzt oder auch mal Streit ist und jemand sich wie ein Arschloch verhält, am Ende kommen alle zurück. Und das bringt so ein bisschen jetzt zum Ende die Kurve zurück zu Jack and Jill und zu vielen Werken von Adam Sandler. Weil auch bei, da ist es ja auch so bei Jack and Jill, so nervig diese Jill ist, so schlimm sie sich verhält und so. Am Ende gehört sie einfach dazu, sie ist Teil der Familie, man kommt wieder zusammen, man macht sich Sorgen, wenn sie mit irgendwelchen Online-Dates und da vielleicht einen Psychopathen trifft. Man geht am Ende zu ihr und sagt, hey, du bist Teil von uns, du bist nicht alleine. Und ich glaube, dass das sehr das Werk von Sandler da halt auszeichnet, dass das sehr viel mit Chris Farley und deswegen ist es sehr berührende Element in dieser, in diesem Netflix Stand-Up-Special, wo er ihm in so einen Song widmet.
Ja, das ist auf jeden Fall ja auch, das ist schon so ein bisschen so eine Besonderheit, ne, in diesem ganzen Hollywood-System, wo ja wirklich dieses Familiäre irgendwie gar nicht mehr existiert, dass so ein Adam Sandler sich ja dann quasi so sein eigenes kleines Familiensystem aufbaut, wo er ja wirklich die Leute auffängt. Und ich meine, das kann man gerade in so einem harten Umfeld ja eigentlich echt nur loben. Ne? Also auch wenn man es natürlich irgendwo auch kritisieren könnte, das gefühlt immer die gleichen Nasen dann irgendwie in seinen Film
aufbaut. Ja, und halt einzelne Schauspieler gefühlt oder auch die Regisseure und so gefühlt halt nur Sandler-Sachen machen. Wobei er das auch so ein bisschen gerne hat, dass er zum Beispiel seinen Cutter quasi exklusiv unter Vertrag nimmt, dass er halt sagt, hier, du kriegst halt festes Jahresgehalt bei mir und dafür bist du halt immer verfügbar, wenn ich dich brauche und wenn ich dich gerade nicht brauche, kannst du Zeit mit deiner Family verbringen oder halt bei uns abhängen oder so.
Ja, cool. Ja. Auch nicht schlecht, ne? So für Hollywood-Verhältnisse sicherlich auch ein guter Deal eigentlich, wo du als Cutter wahrscheinlich nicht sagen willst, oh nee, das will ich aber nicht. Das waren auf jeden Fall vier coole Tipps. Wie gesagt, gerade The Wedding Singer und Happy Gilmore höre ich auch sehr, sehr häufig, dass man die unbedingt mal schauen sollte. Und deswegen vielleicht kleiner Shoutout nach draußen. Wenn ihr mal wieder wollt, dass wir einen Sandler-Podcast machen, gerne auch dann wieder mit Björn zu einem dieser Filme, dann schreibt mir das gerne. Schreibt mir vielleicht auch gerne, wie ihr zu Adam Sandler steht. Gerne einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Würde mich tatsächlich mal so interessieren, weil da gibt es ja doch Adam Sandler eckt ja bei vielen an, aber es gibt natürlich ja auch wahnsinnig viele Fans, die ihn einfach so abfeiern. Und wie wir jetzt in einer knappen Stunde gelernt haben, ist Björn ja einer davon, der da auch sehr gut in der Materie steht. Deswegen, Björn, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, beziehungsweise nicht hier warst, aber virtuell anwesend warst. Und ich bedanke mich natürlich bei allen da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören. Und an dieser Stelle werde ich unseren Podcast-Chef Tobi ein bisschen glücklich machen, weil er hat mir Folgendes aufgetragen. Und zwar soll ich mich an alle Apple-Podcast-User da draußen wenden. Und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt mit Bewertungen und Reviews, dann tut das bitte auf eurer Apple Podcast App, weil dann, keine Ahnung, dann werden wir hochgepusht und werden der weltgrößte Filmpodcast aller Zeiten und das verdanken wir dann natürlich nur euch. Also wenn ihr da Lust und Laune habt, falls ihr es nicht schon gemacht habt, das wäre natürlich auch so, dann gebt uns da gerne eine Review und eine Wertung, freuen wir uns natürlich immer sehr drüber und natürlich auch für alle anderen, egal welche Podcast-App ihr nutzt, immer frei raus damit. Freut uns natürlich immer wieder sehr. Und ja, damit bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund, geht endlich mal zum Friseur, wenn man wieder zum Friseur gehen kann. Ich muss es auch bald mal tun. Und schaut ganz viele Filme und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.